Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Es heißt, glaube ich, immer von so Waffenfetischisten, dass ja Waffen nicht Menschen töten, sondern Menschen töten. Und das werden wir, glaube ich, heute rausfinden, denn wir besprechen einen der vermutlichen Horror-Hypes des Jahres, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass 2025 das Jahr der Horror-Hypes ist, weil so viele Horror-Hypes dieses Jahr schon gestartet sind, angefangen bei The Monkey, jetzt gab es erst zuletzt, oder ich glaube, in Deutschland startet er noch, aber es gab schon die PVs zu Bring Her Back. Ihr habt jetzt schon gehört, den Mann, der viel mehr Ahnung hat als ich natürlich, der Stu. Moin Moin.
Hallo, es gibt so viele Horrorfans, wenn die jetzt erfahren, dass ich ja als Horrorexperte tituliert wäre, die brechen zusammen, aber hallo, ja. Vielen Dank.
Ich bin Johannes und, aber Stu, du hast doch auch ein Format, wo es um Horrorfilme geht.
Das ist so nicht ganz korrekt. Das ist nicht mein Format, das ist unser Format. Also mit uns meine ich jetzt nicht dich, sorry, sondern die liebe Kollegin Schlogger, Schocker mit Schlogger. Da kommt immer am 13. die neue Folge raus und Schloggi hat ein großes Problem. Sie mag keine Horrorfilme, aber sie ist wie so eine Katze auch furchtbar neugierig. Und deswegen guckt sie sich dann immer einmal im Monat einen vorab ausgewählten Horrorfilm aus und redet drüber. Am 13. August kommt die neue Folge raus und da besprechen wir den Kultklassiker aus den 80ern, nämlich Tanz der Teufel. Das schon mal als kleiner Anteaser. Und es war sehr interessant.
Cross-Promo endet, denn wir wissen ja, von der alten Trilogie ist natürlich der dritte Teil der beste.
Ich finde, die sind alle gut. Aber also ich habe es auch gesagt, Armee der Finsternis ist schon so, ich meine, der ist schon am verträglichsten. Ne? Der ist FSK 16, der macht am meisten Spaß, der hat die coolsten One-Liner hier nach dem Motto, hey, what's this on your face? Die kleinen Ash sind toll, aber ich finde, die Tanz der Teufel-Trilogie von Sam Raimi, die sind alle sehr, sehr gut. Aber ja, Army of Darkness ist schon der massentauglichste, würde ich mal sagen.
Jetzt sind wir völlig abgedriftet, auch ein wenn bisschen. Man ja sagen muss, die Tanz der Teufel-Reihe ist eine Horrorreihe, die auch immer mit Comedy gearbeitet hat. Und das macht auch ein Horrorregisseur, beziehungsweise hat er schon mit seinem Vorgänger gemacht. Zack Greger hat ja mit Barbarian vor ein paar Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Ein Film, der gespalten hat. Denn nach der Hälfte, vielleicht auch so ein bisschen später oder früher, weiß ich gar nicht mehr, switcht der Film. Und man kann auf jeden Fall sagen, Barbarian kam handwerklich bei sehr vielen gut an. Was danach passierte in der zweiten Hälfte, kam bei den Leuten durchwachsen an. Stu, wie ging's dir denn, falls du ihn gesehen hast, Barbarian?
Ich habe ihn gesehen, für euch da draußen sei gesagt, wenn ihr den noch nicht kennt, hört jetzt auf und guckt euch den an. Den gibt's exklusiv bei Disney+. Und ich mochte den sehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es der geilste Horrorfilm der letzten 20 Jahre ist, aber ich habe mir den sehr gerne angeguckt. Ich mag es halt gerne, wenn man mit meinen Erwartungen spielt und die auch so ein bisschen unterwandert und wenn man mich auch ein bisschen, mir die Kontrolle nimmt. Also das ist ja eh so eine Sache im Horror. Im Horror geht's ja immer um Kontrollverlust und ich find's immer schön, wenn ich als Zuschauer auch das Gefühl habe, ich habe wirklich gerade nicht die Kontrolle. Und nichts ist schlimmer, als einen Horrorfilm zu gucken, wo man irgendwie weiß, was passieren wird. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Der war nämlich einer von diesen Horrorfilmen, wo halt denkst, ja, da kann ich auch Teletext gucken. Das ist genauso gruselig. Sorry, ich bin abgeschweift.
Mir geht's ähnlich. Also ich war nicht super happy mit der zweiten Hälfte von Barbarian, aber fand sie interessant. Mhm. Sie hat, glaube ich, nicht so funktioniert. Aber muss ich mir sagen, die erste Hälfte, also handwerklich, hat Zack Greger es drauf. Also was da an Spannung und auch Kameraarbeit, was er da abgeliefert hat und auch einfach, ne, die Idee ist natürlich wunderbar, so ein Airbnb quasi zu haben und dann landen da zwei fremde Leute aus Versehen an dem gleichen Ort und dann wird ein ganz anderer Film draus. coole Idee. Und jetzt kommt er mit Weapons wieder und irgendwie, da hat sich ein Hype entwickelt, auch um ihn als Person, weil Warner ihm irgendein Deal angeboten hat, irgendwie so ein 3-3-Filme-Deal. Er hat den Final Cut bekommen für den Film. Ihm wurde ein Kinostart zugesichert. Also das ist schon alles sehr besonders. Auch irgendwie, ne? Sinners war auch so ein Horror-Hype dieses Jahr, wo es auch so um so eine eigene Vision von einem Regisseur ging. Und da geht's jetzt bei Weapons auch drum.
Darf ich kurz?
Aber worum geht's?
Darf ich kurz noch was dazu sagen? Ich glaube, er hat kein drei Filme-Deal abgeschlossen, weil er arbeitet ja jetzt für Sony an Resident Evil, der bereits nächstes Jahr rauskommen soll. Da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Es gab aber wohl wirklich einen Bieterwettstreit nach Barbarian. Und Netflix muss wohl sehr interessiert gewesen sein. Und ich möchte jetzt nicht mein Fazit vorwegnehmen, aber ich bin so froh, dass Netflix diesen Film nicht bekommen hat und dieser Film im Kino zu sehen ist. Vielen Dank, Warner. Also die haben dem 30 Millionen gegeben und davon ist, glaube ich, 10 direkt an Zack Cracker gegangen. Und ja, vielen Dank. Also ich bin sehr froh, dass der wirklich im Kino läuft. Das möchte ich hier schon mal sagen. Und jetzt kann ich gerne euch da draußen erzählen, worum es in dem Film geht. Angebot angenommen? Sehr schön. Also, es spielt in der Kleinstadt Maybrook und da ist es vor einiger Zeit, vor ungefähr, ich glaube, 3-4 Wochen zu einem sehr mysteriösen Ereignis gekommen. 17 Kinder im Grundschulalter sind um 2.17 Uhr aufgestanden und haben das Haus verlassen und sind spurlos in die Nacht verschwunden. Nur ein einziges Kind ist das, also schon. Erster Fehler. All diese Kinder kommen aus der gleichen Schulklasse von Miss Justine, Justine Grandy heißt sie, gespielt von Julia Garner. Nur ein einziges Kind, Alex heißt der Junge, wurde nicht entführt. Und die Eltern sind ratlos, die Behörden wissen nicht, was los ist. Die Eltern verdächtigen die Lehrerin, die Polizei macht keine Ermittlungsfortschritte. Es scheint nur klar zu sein, die Lehrerin scheint halt unschuldig zu sein. Und im Laufe dieses Films geht's um die Frage, was ist mit diesen Kindern passiert? Wo sind diese Kinder? Und, das kann man ja auch verraten, der Film wurde im Vorfeld ja schon bezeichnet als Magnolia des Horrors. Und wer Magnolia kennt, weiß, ist ein Episodenfilm. Und das ist jetzt auch quasi Weapons, denn er wird halt eben aus verschiedenen Perspektiven erzählt, mal die Perspektive der Lehrerin, mal die des Schuldirektors und so weiter und so fort. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen okay.
Das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Wir können natürlich auch noch die vorherige, also ne, was gab's vor Magnolia, wer hat's schon gemacht? Akira Kurosawa.
Ja, Rashomon
erwähnen.
Ja, natürlich, klar.
Oder wir können auch ein jüngeres Beispiel nehmen, falls sich irgendwer noch an 8 Blickwinkel erinnert, diesen 2000er Terror-Action-Film.
Also oder 1114. Der war auch ganz nett. Der ist aber schon sehr alt. Das war so ein kleiner Patton-Film mit dem jungen Jason Segel und mit Patrick Swayze. Der war ganz amüsant. Und mal hier, damit die Leute gleich wissen, ich bin hier der Typ, der Ahnung hat und auch die kleinen Filme gesehen hat. Verstehst du?
Sehr gut. Sehr,
ich mache mich gerade so unbeliebt. Gut. Ich merke das. Ah, stimmt.
Ja, ist doch schön. Umso sympathischer wirke ich, hoffentlich, okay. Vielleicht. Wir werden sehen, was ja ganz spannend ist an Weapons. Das ist, finde ich, also wir werden auf den Inhalt nicht eingehen, weil lasst euch überraschen. Das ist ein, ich würde sagen, das ist diese neue Art von kinotauglichem Elevated Horror in Anführungszeichen, wie es so irgendwie Leute wie Jordan Peele oder Ari Aster machen. Ich finde Elevated Horror ist irgendwie ein ungünstiger Begriff, weil Horror war immer schon elevated und Elevated Horror tut ja immer so, als würde es quasi den anspruchsvollen Horror geben und dann gibt es irgendwie die plumpe Kacke, also diese anspruchslosen Genrefilme und das ist natürlich Quatsch. Also immer hat das Horrorgenre irgendwie mit allem Möglichen gearbeitet und das ist gleichwertig und nicht nur, wenn Robert Eggers 5 Minuten lang eine Kamera auf Anya Taylor-Joy raufhält und dabei vergisst, dass er eigentlich einen Horrorfilm dreht, um mich jetzt so beliebt zu machen.
Okay, das wird ein schöner Podcast, ich merke ja. Das schon.
ja, oder also würdest du ihm zustimmen, ist Weapons ein Elevated Horror oder ein Art Horror, Arthouse Horror, wie würdest du es einordnen?
Also natürlich kenne ich die Begrifflichkeit Elevated Horror, die kam so für mich auf, so mit Hereditary und Midsommar. Und ich pflichte die auch komplett bei. Aber ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal drüber nachgedacht und mich die Frage gestellt, ist das Elevated Horror? Also das war für mich gar kein Ding, es war für mich einfach so, das ist ein Horrorfilm. Und nicht nur ein Horrorfilm, da steckt noch mehr drin. Und ja, der macht Themen auf, die auch ernst sind. Also er geht ja auch auf das Thema Traumata ein oder die Lehrerin Justine, die ertränkt hier ihren Kummer auch im Alkohol. Aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass das so ein Film ist, der mir sich so anschreibt, frag mich, was es bedeutet. Er arbeitet komplett mit Symbolismus, manchmal auch wirklich auf die großspurigste Art möglich. Aber ich fand das nie unangenehm. Es war immer so, dass ich dachte, okay, ich kann das jetzt für mich annehmen oder es sein lassen. Und es gab zum Beispiel einen Moment, ich sag nur das hier Gewehr oder Sturmgewehr, da wirst du, glaube ich, wissen, was ich meine, wo ich mir jetzt natürlich minutenlang den Kopf zerbrechen drüber kann, was sollte das jetzt bedeuten? Aber ich habe das hingenommen, das war eine schöne Sequenz, eine schöne Szene, aber es war für mich nicht relevant. Da gab es andere Sachen, die mir mehr zugesagt haben.
Dann lass mich vielleicht einen anderen Begriff dafür finden. Wie wär's denn mit Prestige-Horror? Weil ich finde, das ist ja in Richtung auch Jordan Peele. Wir haben hier Horrorfilme und das war ja lange, es gab's das immer mal wieder, aber Horrorfilme waren ja schon eher niedrig budgetierter und da haben jetzt nicht so die ganz großen Stars mitgespielt. Das hat sich ja, finde ich, schon in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten gewandelt, dass wir hochbudgetierte Horrorfilme haben, handwerklich unglaublich gut ausgestattete, produzierte Horrorfilme mit ausreichend Budget, mit einer Message dahinter, die auch irgendwie Richtung Awards schielen. Das ist ja auch eher weniger gewesen. Gefühlt wurde immer gesagt, Schweigen der Lämmer ist der einzige in Anführungszeichen Horrorfilm, der mal bei der Academy irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ist Prestige-Horror vielleicht ein besserer Begriff?
Ja. Ja, also so von außen betrachtet ja. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass der Cragger und du, also muss man sagen, Zach Cragger und Jordan Peele haben relativ viel gemeinsam. Beide haben in der Comedy angefangen. Also bei Zach Cragger hat so eine Sketch-Comedy gemacht, die hieß, glaube ich, The Whitest Guys You Know, die auch wirklich sehr gut war und die auch schon, glaube ich, 20 Jahre alt ist. Und der hat auch diesen ganz furchtbaren Film gedreht, Miss March, so eine Playboy-Comedy. Also wirklich ganz, ganz furchtbarer Dreck, dieser Film. Also aus meiner Meinung. Und ich finde, du merkst, dass der aus der Comedy kommt, weil der hat wie Peele auch Horror mit Comedy vermischt. Und das hat dann, wie soll ich sagen, das torpediert dieses Prestige-Ding. Also für mich ist Prestige so auch immer so ein bisschen mit Ernsthaftigkeit verbunden. Und der Film nimmt sich auch ernst, aber der ist auch teilweise komisch. Und teilweise hat er Momente, die wirklich Camp sind und aus einem B-Movie kommen, also die auch so plötzlich aus dem Nichts herausbrechen. Es gibt zum Beispiel gegen Ende eine Gewaltsequenz in der Küche. Dachte ich, das ist nicht Prestige-Horror dann. Also ja, von der Außenwirkung würde ich dir zustimmen, das ist Prestige-Horror, aber wenn man in den Film reingeht, ist es wieder was ganz Eigenes. Und zwar einfach ein Zach Cragger-Film, so würde ich es, glaube ich, bezeichnen wollen.
Der ist auf jeden Fall, finde ich, mainstreamiger als sowas, was Robert Eggers macht, ne? Weil ja, du könntest Fall, nicht ja. dem geneigten Genre-Fan The Witch vorwerfen. Da wird er sich zu Tode langweilen. Oder auch sie oder alle dazwischen. Ich habe mich auch bei The Witch zu Tode gelangweilt. Während Get Out ist ja da deutlich mainstreamiger. Oder halt auch Us, ne? Da merkt man schon, es gibt noch so Ebenen der Schnöseligkeit, um es jetzt mal irgendwie zu bezeichnen, wenn wir irgendwie, weil zum Beispiel das Suspiria Remake von Guadagnino ist ja auch nochmal, finde ich, deutlich sperriger als jetzt Weapons.
Definitiv, ja. Also ich bin kein Fan des Suspiria Remakes, aber ich muss sagen, ich respektiere, was da versucht worden ist. Bei mir hat es nicht funktioniert, aber das ist ein Film, da würde ich sagen, ja, Prestige-Horror. Total. Ja.
Dann kommen wir doch mal zum Horror, würde ich sagen, weil ich finde es schwierig einzuordnen, weil es gibt diesen Vorfall, den wir sehen am Anfang, der wird mit so einem Voice-Over von einer jungen Mädchenstimme eingeleitet, dann springt der Film und dann sehen wir erstmal weniger Horror, sondern eigentlich die Auswirkungen für einige der Figuren von dieser Tat und da schleicht sich dann der Horror ein.
Ja, also ich finde, wenn du die erste Episode, und da ist ja diese Lehrerin Justine, gespielt von Julia Garner im Fokus, die ist noch sehr klassisch. Also du lernst die so ein bisschen kennen, du lernst ihre Problematiken kennen. Sie ist eine total eigentlich nette Person, aber nach und nach erkennst du auch sie hat ihre Fehler und das sind menschliche Fehler. Also sie ist jetzt, also das kann man verraten, sie ist jetzt nicht halt plötzlich der Bösewicht oder so, aber sie hat auch Fehler. Sie verhebt sich auch bei ein paar Sachen im Laufe des Films. Und dann schleicht sich ganz klassisch so eine Traumsequenz rein. Und dann wissen wir halt ungefähr, also jeder, der nochmal einen Horrorfilm gesehen hat, der weiß, bei einer Traumsequenz, die wird meistens mit einem Jumpscare aufgelöst. So. Aber nach und nach, und das fand ich total interessant, gab es im Laufe des Films immer wieder Episoden, wo ich fast vergessen habe, ich sitze hier gerade in einem Horrorfilm. Was ich gar nicht als Kritikpunkt gemeint habe, ich fand es nämlich unglaublich unterhaltsam und auch wirklich spannend, wie die Geschichte sich nach und nach entfaltet. Aber dadurch, dass ich bei manchen Episoden wirklich vergessen habe, ich sitze hier im Horrorfilm, kamen dann die Horrorelemente, wenn die zurückkamen, umso heftiger zurück. Und das fand ich echt total spannend. Also der Film ist spannend, aber ich finde es auch total spannend, wie der Film narrativ aufgebaut ist und wie er seine Elemente verwendet.
Ja, ich bin nur nicht sicher, ob das bei mir so aufgegangen ist, weil immer, also wir haben diese Episoden und gegen Ende der Episode wird's dann horrorhaft, dann switcht das und dann fängt die nächste Episode erstmal nicht horrormäßig an. Und der Film lässt sich ja auch ein bisschen Zeit, der geht über 2 Stunden und ich habe mich auch lange gefragt, wo will der jetzt eigentlich hin? Weil der sich schon Zeit lässt, also bis der Horror wirklich Gestalt annimmt, wir erfahren, was dahinter steckt, inwiefern es aufgelöst wird, müsste man drüber diskutieren. Aber ich habe zwischendrin so auch bei einigen Episoden gedacht, warum sehe ich das eigentlich? Und am Ende habe ich mir gefragt, ach so, wegen der letzten 5 Minuten. Das fand ich, also ich finde, man merkt halt, das ist so ein ambitionierter Film, der sehr viel machen will, der sich halt diese Idee aufgebaut hat. Und ich habe mich am Ende so ein bisschen gefragt, ist er sich auch so ein bisschen aufgeblasen?
Du, der ist auf jeden Fall aufgeblasen, aber das möchte ich ihm gar nicht vorhalten, weil, wie gesagt, ich hatte damit echt meinen Spaß. Mich hat das beeindruckt, weil der Film ist halt super inszeniert. Also ich fand bei Barbarian immer schon toll inszeniert und du merkst bei Weapons einfach, der Cragger, der kann inszenieren und wenn der halt auch das nötige Kleingeld hat, dann wow. Also da waren halt immer wieder Momente und Szenen drin, die mich wirklich begeistert haben. Es gibt zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd zwischen einem Cop und einem Junkie, die ist einfach phänomenal inszeniert. Ich finde halt auch, wie er Humor immer wieder einstreut, diese Bedrohungsszenarien. Ich bin kein Fan von Jumpscares, aber ich mochte die Jumpscares in dem Film, weil die wirklich gut platziert waren. Und das ist, glaube ich, so das Ding, wo ich sage, ja, er ist aufgeblasen, aber er ist halt dabei formidabel inszeniert. Und deswegen kann ich mich da nicht beschweren, weil ich halt wirklich da saß 2 Stunden lang und hab das alles so aufgesogen und war auch halt investiert und muss auch sagen, ich mochte auch dann, wie es endete und die Auflösung. Und das kann ich vielleicht auch sagen, ich mochte es auch total gerne. Ich hatte zu keiner Zeit in dem Film dieses Gefühl so, okay, jetzt ist dieser Spoiler-Ding, sowas wie bei Fight Club oder Sixth Sense, diese eine Szene, wo dann klar ist, oh, er ist tot oder oh, er ist Tyler Durden. Nee, das entblättert sich so. So nach und nach entblättert sich die Geschichte und wenn du dann halt verstehst, worum es eigentlich geht, das fand ich einfach toll. Also ich war da richtig investiert drin. Also ich hatte das schon lange nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen selbst erschrocken von meiner Begeisterung.
Nein, ist doch schön. Ich bin da bei dir, ich finde, das funktioniert schon ganz gut, dass in vorherigen Episoden Sachen angeteasert werden, die dann in den späteren aufgelöst werden. Und ich gehe mal davon aus, wenn man den nochmal guckt, dass man garantiert in den ersten oder in den frühen Episoden schon Sachen entdeckt, die einem jetzt beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Das glaube ich auch. Was mir aber schon aufgefallen ist, ich glaube, Genre-Fans werden ab einer gewissen Sache relativ früh verstehen, was der Spuk hinter, also was der Ursprung dieses Vorfalls ist. Und da erfindet der Film das Rad auf jeden Fall nicht neu. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja, also der erfindet das Genre nicht neu. Das ist das auf jeden Fall. Der nimmt halt so Versatzstücke und mischt die durch. Und ein paar Sachen sind wirklich sehr überraschend. Ein paar Sachen funktionieren einfach ganz toll. Ich muss auch sagen, dass ich finde halt, dass der Ursprung des Bösen, nenne ich es einfach mal, ja. Ich habe noch selten sowas gesehen, wo wirklich für mich Komik und Grauen so nah beieinander war. Also da ist halt eine Figur, die ich zeitgleich wirklich gruselig finde und halt hochgradig amüsant. Und das fand ich auch wirklich toll. Also, wie gesagt, der Cragger, der kann das ganz gut mit Humor arbeiten. Und vor allem, was er auch sehr gut macht, ist mit Irritation zu arbeiten. Und ich finde, Irritation ist halt auch ein wichtiger Bestandteil des Horrors. Und das ist ganz häufig so, dass dann plötzlich so, also da eine ganz seltsame Gestalt im Ball steht und einfach nur liebt und nett zuwinkt. Und das ist einfach total creepy, aber auch, wie ich schon sagte, lustig. Und ich fand das toll. Also ich saß da wirklich in diesem Kino und war wirklich baff, wie grandios mich das abgeholt hat. Ich muss aber auch ganz klar sagen, das ist halt auch wieder so obligatorischer, der Film ist nicht für jedermann. Also es gibt ja auch wirklich Horrorfans, die mögen ihren Horror geradlinig und wollen auch nicht, dass da jetzt zu, also Elevated Horror Hasser gibt's ja auch wirklich viele. Und ich glaube, wenn du das nicht magst, dann könntest du mit Weapons auch durchaus eine schwere Zeit haben. Aber ich für meinen Teil, der es halt mag, wenn ein Film, egal ob Horror, Drama, Komödie, was weiß ich, auch so Gedankenstöße bietet und ich dann bin ich da irgendwie mehr investiert als bei einem Arte-Clown, sag ich mal. Das ist ein dummes Beispiel, aber ich gönne euch euren Arte Clown, aber ich bin dann mehr so in meiner Wohlfühlbubble, wenn ich sowas wie Weapons sehe.
Genau, ich würde auch sagen, das ist so ein Love It or Hate It Ding. Ich musste tatsächlich im Finale so ein bisschen an Malignant denken von James Wan, der sich lange Zeit lässt ein Genrefilm ist und am Ende sehr hart eskaliert. Und ich finde, so viel kann man sagen, Weapons eskaliert am Ende auch hart.
Ja, also da muss ich sagen, ich finde Malignant eskaliert härter, also wesentlich härter, weil das ist ja quasi dann Ghost Story trifft auf John Wick, also total weird, aber auch sehr unterhaltsam. Aber ganz ehrlich, ich verrate nicht, was im Finale passiert. Ich sag nur so viel, wow. Also da gibt's halt, also ich nenn's mal dieser Sturm, den wir da zu sehen bekommen. Wahnsinn. Das fand ich so geil. Und auch da schaffte es wieder, dass ich wirklich entsetzt war und trotzdem hin und wieder schmunzeln musste. Und ich finde das so krass, weil dieses Schauer und Komik eigentlich so komplett auf den anderen Ufern stehen und trotzdem hat er es für mich geschafft, das so zu kulminieren. Das fand ich ganz, ganz großartig. Und ja, wenn man das nicht mag, ist das kein Film für einen. Aber ich für meinen Teil war wirklich baff. Auch weil, das können wir auch mal kurz sagen, ich mochte auch die Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Film sehr gerne.
Ja, ich finde, die Inszenierung unterstützt das auch sehr gut, die schauspielerische Leistung. Also zum Beispiel in der ersten Episode geht es ja um die Lehrerin und wir sehen sie lange nicht von vorne. Wir sehen lange ihr Gesicht nicht. Und dann sehen wir das allererste Mal ihr Gesicht. Und Julia Garner ist ja gefühlt aktuell überall. Also was gefühlt für mich letztes Jahr Sydney Sweeney war, ist Julia Garner irgendwie jetzt. Sie war in Wolfman, dann war sie in Fantastic Four, jetzt ist sie in Weapons. Und ich hatte sie vorher lange nicht so auf dem Schirm. Und das ist halt einfach eine großartige Schauspielerin, die es wunderbar, finde ich, hinkriegt. Also erstmal muss man aussehen, sie sieht ja so krass aus wie die junge Madonna. Also
soll sie auch demnächst spielen, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall perfekte Besetzung. Und sie kriegt es, finde ich, unglaublich gut hin, diese ja völlig fertige Lehrerin auch noch mit so einer Trotzigkeit, also irgendwie dieses ich will weitermachen, das hinzukriegen und es auch authentisch zu schaffen. Man muss sagen, in einigen Sachen, sie verhält sich blöd. Ja. Wo ich immer denke, ach Mensch, warum tust
aber
du das
gleich? Halt, ich verstehe es aber.
Also das ergibt schon Sinn.
Genau, es ergibt halt, aus ihrer Perspektive ergibt das halt Sinn. Also ich konnte sie auch da verstehen. Ich habe mir zwar auch gedacht, Kind, das, was du gerade machst, das geht zu weit. Du schaufelst dir dein eigenes Grab, um es mal ganz blöd auszudrücken. Aber ich fand, das macht halt Sinn. Also ich mag Figuren, wo ich mir denke, die agieren auch irgendwie ein bisschen menschlich. Das sind halt wieder die Figuren, wo andere wiederum sagen sowas wie, das macht für mich, das ist ja total unlogisch. Aber ich finde, aus ihrer Perspektive macht es halt komplett, ist es logisch und macht es Sinn, was sie da macht. Ne?
Total. Und der Film ist ja ansonsten auch noch prominent besetzt. Ne? Das ist ja durchaus interessant. Also Josh Brolin spielt einen Vater, dessen Kind verschwunden ist. Benedict Wong spielt den Schulleiter und Alden Ehrenreich spielt einen Cop. Also hier sind auf jeden Fall bekannte Gesichter dabei, die auch alle, am Anfang glaubt man das gar nicht, weil die erste Episode halt so auf die Figur von Julia Garner fokussiert ist, die bekommen alle noch ihren Punkt. Ich muss sagen, gerade, also Josh Brolin ist natürlich großartig, aber ich glaube, am meisten Spaß hatte ich tatsächlich mit Alden Ehrenreich.
Ja, weil das auch so, also auch da ist es wieder so, da war ich so hin und her gerissen, er ist irgendwie dann schon ganz charmant, aber er ist auch manchmal echt ein bisschen doof, auch ein bisschen unsympathisch. Er macht halt auch seine Fehler. Ich muss sagen, wenn ich mir eine Episode raussuchen müsste, wo ich sage, mit der konnte ich am wenigsten anfangen, es gibt ja noch diese Episode mit James, diesem Junkie, gespielt von Austin Abrams. Das war so eine Episode, da hatte ich das Gefühl, die ist jetzt wirklich nur dafür da, um sich so ein bisschen über diesen armen Typen lustig zu machen. Und das fand ich schade, auch wenn ich sagen muss, auch die führt halt irgendwo hin. Ne? Aber ja, übrigens, kleiner Funfact, eigentlich sollte ja Pedro Pascal mitspielen. Und ich glaube, also alleine wegen dem Schnauzbart, dass er vielleicht die Rolle gespielt haben sollte, die jetzt Alden Ehrenreich spielen sollte. Und ich muss sagen, ich finde Pedro Pascal echt gut, auch wenn ich seine letzten zwei Filme nicht so geil finde. Eddington, ich hoffe auf dich. Aber ich war mit Ehrenreich echt sehr zufrieden in der Rolle. Ich mochte den wirklich sehr, weil er tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil seit dem Flop von Solo läuft er immer so unter dem Radar. Aber ich finde, der Mann hat eine gewisse Ausstrahlung. Also guckt euch nur mal die kurze Szene mit Ralph Fiennes in Hail Caesar an. Großartig.
Ich finde, du hast diese Story mit dem Junkie angesprochen. Ich finde, das ist ein Film, der sehr amerikanisch ist. Also es werden diese dicken Autos gefahren. Es wird sehr viel mit Klischees gearbeitet. Also zum Beispiel Alden Ehrenreichs Figur hat eine Ehefrau, die wirklich aussieht wie diese Also wie dieses Klischee von so einer US-amerikanischen jungen Frau klingt falsch, Karen. Aber sondern diese, ja genau, so eine Karen. Dann haben wir Benedict Wong als Schulleiter mit seinem Mann oder Partner, die auch schon sehr ins Klischee von diesen irgendwie so dieses schwule Paar, was halt sehr zusammenhängt und alles zusammen macht und mit den gleichen Pullover und T-Shirts vorm Fernseher sitzt. Und das ist auch diese, wie dieser Junkie dargestellt wird, habe ich auch schon gedacht, muss das sein? Also das ist halt wirklich wie so in den 90ern, irgendwie wie in Kevin allein zu Hause oder so, wie man früher halt Obdachlose dargestellt wird. Da wird schon sehr mit gearbeitet. Ich finde, irgendwie weiß ich nicht, ob man dem Film das eher verzeihen kann, weil das ja auch humorvoll irgendwie gebrochen wird. Also da wird ja schon mit diesen Klischees auch dann beim Bösen, wird ja auch damit gespielt.
Definitiv, also definitiv. Und was ich halt auch so sagen muss, man muss sich auch das gefallen lassen, zum Beispiel Josh Brolin wird so als hier trauernder Vater gezeigt, der so dann halt so die Ermittlung in die eigene Hand nimmt, aber hat auch eine Ehefrau. Aber von der Ehefrau siehst du gar nichts. Die ist am Anfang mal kurz zu sehen und sagt so, ey, was ist denn mit dir los? Und geht dann arbeiten. Ich denke mir auch, ja gut, die Kinder sind seit 3-4 Wochen erst verschwunden. Da finde ich, ist es noch absolut legitim, da zu trauern. Aber auch da muss ich sagen, okay, der Film ist dann schon sehr konzentriert auf seine Welt und auf seine Figuren. Ne? Wenn man halt möchte, dass das in Anführungszeichen realistischer ist, das ist es halt nicht. Also der ist schon sehr filmisch, der Film. Das darf man echt nicht vergessen. Auch weil diese Stadt sehr seltsam ist, weil manchmal wirkt sie halt wie das letzte Nest und manchmal wirkt sie halt wie, als wenn New York nur 3 Meter weiter wäre. Aber auch da muss ich sagen, das ist mir egal, weil für mich halt die Inszenierung das ist, was diesen Film so antreibt.
Ja. Da bin ich bei dir und es wird auch immer wieder mit Horrorklischees gespielt, also ne, so eine Traumsequenz mit dann irgendwie einem Kind, was so geschminkt ist. Wie häufig haben wir das schon in Genrefilmen gesehen und viele andere Sachen auch, aber dann werden sie doch halt immer gebrochen und der Payoff ist halt geil, ne? Also ganz, finde ich, ganz auf so einer niederen Unterhaltungsebene liefert Weapons da am Ende schon ab. Das ist, also ne, ich habe ja schon aufgeblasen gesagt, vielleicht ist das am Ende so, also für einige vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass sowas Elevated-mäßiges am Ende so profan wird, aber irgendwie ist es doch auch schön, dass es, ich finde, das ist einer dieser Elevated Horror, die nicht vergessen, Horror zu sein. Also auch wirklich diesen Spaß an Zerstörung, diesen Spaß an Horror, Grusel und Brutalität nicht vergisst. Also ja. Auch, also dass der Genre-Fan, vorausgesetzt, man hält vorher lange durch, weil ne, das dauert ein bisschen, bis er aufbaut, wird er auf einer niederen Ebene auf jeden Fall befriedigt, oder?
Definitiv. Also da gibt's wirklich auch ein paar brutale Sequenzen. Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der kommt jetzt im Heimkino nur auf dem Index raus, das nicht. Ich glaube, er hat sogar eine FSK 16 Freigabe, wo ich auch sage, okay, man hätte auch eine 18er geben können, da sind schon ein paar heftige Szenen drin. Aber ja, der zelebriert das aber auf so eine angenehme Art und Weise. Also er zelebriert niemals den Sadismus. Aber er zelebriert doch halt oft so das Absurde daran. Gerade wenn halt das Böse dann mal in Erscheinung tritt und einem klar wird, was es denn ist, da kann man auch nur sagen, Kudos an die Darstellerin Amy Madigan. Super, wirklich famos, auch toll besetzt. Und ja, ey, das Ende, ich war halt einfach nur hin und weg, weil das ich habe sowas noch nicht gesehen und war auch wirklich sehr angetan, wie das inszeniert worden ist. Also ich hatte es schon lange nicht mehr, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie haben die das gedreht? Weil es halt so echt aussah und auch so eine Wucht hatte. Richtig toll. Und, muss man auch sagen, allein halt so diese Genugtuung. Ja, ich hatte mir jetzt gestern oder vorgestern war es, der weiße Hai angeguckt im Kino. Ja, und alleine diese Genugtuung, wenn der Hai dann endlich explodiert, dieses verdammte Drecksvieh, großartig. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch am Ende von Weapons. Und das ist halt auch viel wert.
Worauf man sich auf jeden Fall noch einstellen sollte, das ist kein Film, der groß viel erklärt. Mhm. Also ihr werdet am Ende mit einigen Fragezeichen dastehen. Das kann, glaube ich, unbefriedigend sein. Gleichzeitig finde ich es unglaublich erfrischend, dass wir am Ende nicht noch, also es gibt so viele Horrorfilme, wo dann am Ende oder zwischendrin der Priester sich geholt wird, der dann einmal kurz die Bibel zitieren darf und sagen darf, deswegen verfolgt euch der Ziegendämon, weil ihr dreimal auf den Friedhof gespuckt habt. Das passiert hier nicht.
Aber, das muss man auch sagen, sie bieten einem sehr viele Optionen an. Also, ne, es gibt immer mal wieder Sachen, also alleine, was zum Beispiel in der Klasse von Miss Gendry halt zu sehen ist, auf der Tafel oder so. Ne? Oder es gibt dann noch so ein paar Geschichten, die erzählt werden. Das alles, finde ich, sorgt schon dafür, dass du, wenn du willst, dir selbst zusammenreimen kannst, was es denn sein könnte. Und ich finde das immer angenehmer, als wenn mir dann ein Film eine Erklärung dann vortischt, die dann auch nie so geil ist, wie man halt es selber haben möchte. Dann habe ich lieber sowas, wo ich dann selbst drüber nachdenken kann. Und ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm.
Ich war auch echt skeptisch, weil, also ich finde zum Beispiel Us von Jordan Peele hat das hingekriegt, eine großartige Erklärung dahinter zu liefern. Aber das schaffen irgendwie die wenigsten Filme. Meistens ist es dann das J.J. Abrams Problem, sagen wir es so, wie es ist, ne? Und dann denkst du am Ende, da war das Mysterium ja doch cooler als das, was dahinter steckt.
Also es ist halt schon cooler, sowas zu haben als, also Weapons ist kein Film, wo in den letzten 20 Minuten jemand steht und sagt, irgendwie hat das Palpatine geschafft zu überleben. Das hast du jetzt nicht. Das ist schon sehr angenehm. Also das machen die auch wirklich gut. Ich finde, du merkst auch, dass der Cragger auch wirklich Horror-Fan ist. Was ich noch gerne ansprechen würde, was ich auch ganz, ganz toll fand, und es hat Überraschung, es geht wieder über die Inszenierung, aber mich würde interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Ich mochte die Kameraarbeit total gerne. Du hast ja schon gesagt, so, es dauert eine gewisse Zeit, bis wir das Gesicht von Justine mal wirklich sehen. Und ich finde, dass die Kamera ganz oft sowas Fluides hat. Die schwebt so ein bisschen. Nicht so wie bei Terrence Malick, Gott bewahre, aber es hat schon teilweise was Geisterhaftes, wie die sich so bewegt. Nicht immer. Und manchmal macht sie auch Nägel mit Köpfen, also diese von mir bereits erwähnte Verfolgungsjagd zum Beispiel. Aber ich mochte das total gerne, wie diese Kamera immer wieder sich so bewegt, so diesen Fluss hat, dieses Geisterhafte, dieses Gespenstische. Das hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich selbst bei kleineren Szenen, wo eigentlich klar war, okay, es wird jetzt nichts Gruseliges passieren, war ich aber trotzdem immer irgendwie angespannt.
Das ist definitiv, was das angeht, ein super ambitionierter Film. Und das macht richtig Spaß, weil, ne, wir haben den beide im Kino gesehen. Ich habe sogar, ach, das wollte ich eigentlich viel früher sagen. Das fällt mir jetzt gerade ein. In Hamburg ist ja das Kinopolis, ja. Das super neues Kino mit großen Leinwänden. Und bei dieser Vorstellung waren sogar die D-Box-Sitze an. Das heißt, ich saß jetzt auch das allererste Mal auf so D-Box-Sitzen. Das heißt, die bewegen sich, die schütteln einen durch. Und was bei diesem Film traumhaft ist, das muss man schon sagen, wenn die Kamera so gleitet, dann gleiten die, also ich war dann zum Teil in so einer Schräglage, ich saß nicht mehr ganz gerade. Und das war, also das hat dem Film auf jeden Fall geholfen. Und das war schon, also ich würde immer noch sagen, das war ein nettes Accessoire, das braucht man überhaupt nicht. Gerade was so Vibrieren angeht, war eher so ein bisschen, ach so, okay, jetzt kommt irgendwas. Aber dieses Gleiten hat natürlich diese, also man hat quasi den Live-Dutch-Engel, hat man quasi im Kinosessel gehabt. Und das war natürlich schon nice. Und ich bin ganz bei dir, also so viel auch, nicht nur bei der Verfolgungsjagd, aber immer wieder gibt es diese Einstellungen, die ins Kino gehören, die man im Kino sehen möchte, die man auf der großen Leinwand sehen möchte, die man in diesem vollen Fokus, alles drumherum ist schwarz und ich gucke einfach nur auf die Leinwand und dieses Staunen über die Bilder, das war da und das war schön.
Also ich bin gerade echt neidisch. Ich habe noch nie diese 4D-Sitze wahrgenommen, weil bei uns gibt es, glaube ich, auch nur ein Kino, wo es die gibt. Und das sind dann immer so Filme, wo ich denke, da muss ich jetzt keine 80 Euro dafür bezahlen. Ne? Und pass auf, mal hier privat erzählt, ich treffe mich dieses Wochenende mit Freunden in Kassel und wir wollen auf jeden Fall zusammen die Nackte Kanone gucken, den ich sehr gut finde, by the way. Ich bin gerade am Versuchen, weil es in Kassel ja dieses IMAX-Kino geht und ich glaube, da haben die auch diese 4D-Sitze. Ob meine Kumpels vielleicht mit mir Weapons gehen würden. Weil ich würde das zu gerne mal ausprobieren, weil ich hatte auch dieses Gefühl, bei diesen Kamerabewegungen so, irgendwie, es hat mich so mitgenommen. Ich glaube halt, wenn das dann auch unterstützt wird mit diesem Sessel, ich könnte mir echt vorstellen, das funktioniert gut. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt ja so ein Weapons-Poster für dieses 4DX, wie es heißt. Und das ist eine Szene, wo du halt siehst, wie Kinder aus einem Haus rausspringen. Ne? Und du weißt, was ich meine, ne? Also, und deswegen dafür alleine diesen Moment in diesen 4D-Sitzen zu erleben, ich glaube, dafür würde ich sogar echt viel Geld ausgeben. Wie war es denn? Wie war es denn so bei dir, also wenn der Film wirklich in die Vollen geht, wie war das da bei diesen 4D-Sitzen? Sorry, ich bin total neugierig.
Es war für mich tatsächlich auch das erste Mal, deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen, wie es bei anderen Filmen war. Also ich weiß, ich war irgendwann mal...
Wie war es bei den englischen oder bei Conclave. Conclave in 4DX, super.
Genau, wir saßen da in 4DX in so riesigen Sesseln und man ist immer tiefer eingesunken bei Conclave. Nein. Das war sehr cool. Ich finde, am meisten hat tatsächlich dieses Gleiten gut funktioniert und es gibt manchmal so abrupte Sachen. Also es gibt zum Beispiel, glaube ich, eine Szene, wenn so ein Auto bremst abrupt. Und da bremst dann gefühlt auch der Sitz abrupt. Und das sind schon schöne Sachen auf jeden Fall.
Ja. Aber glaubst du denn, also ich hatte auch immer ein bisschen Angst davor für diesen 4DX sitzen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, es nimmt einem ja auch ein bisschen dann so die Möglichkeit, in den Film reinzutauchen, weil du wirst ja dann doch immer irgendwie auch abgelenkt durch die Bewegung. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei Weapons halt, glaube ich, gut funktioniert. Aber glaubst du, dass dieses 4DX für jeden Film geeignet ist oder für jeden Blockbuster? Weil ich kann es mir aktuell gar nicht so richtig vorstellen. Ich finde es gerade so schön, wie aus einer Weapons-Besprechung eine Besprechung zum 4DX geworden ist.
Ja, Waffen sind ja auch Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge eigentlich und das ist dieser Stuhl ja dann auch. Also ich muss sagen, ich habe da noch einige Kolleginnen und Kollegen über die D-Box-Sitze reden hören, die haben dann halt, haben halt F1 in den Sitzen geguckt. Mhm. Und muss ich sagen, ich weiß nicht, der größte Fan von F1, aber der hatte schon was und ich muss sagen, das in 4D, also entweder, also ist es, doch, ich glaube, das wäre geil.
Ja, okay.
Ja.
Also, wie gesagt, bei F1, ich war jetzt auch kein Fan davon, aber ich glaube, der ist dafür gemacht, auch für diese Sitze. Aber bei anderen Filmen denke ich mir so, vielleicht, naja, gut, aber weißt du was, wir schweifen mehr ab als sonst. Ich glaube, ja, ich habe auch, glaube ich, gar nichts mehr auf meinem Zettel, aber du moderierst ja hier, sorry, ich habe das dumme Angewohnheit, immer wieder die Moderation an mich zu reißen.
Richtig unsympathisch, ja. So. Richtig unsympathisch.
Es tut mir leid. Du kannst gerne noch mal erwähnen, dass ich K-Pop Demon Hunter nicht mochte, um diese Sympathiewerte bei mir noch in den Keller zu drücken.
Den zum Glück auch sehr viele mögen. Der ist ja jetzt irgendwie schon der erfolgreichste Netflix-Animationsfilm aller Zeiten. Es kommt eine Trilogie, die wollen eventuell eine Serie machen, eventuell ein Live-Action-Remake. Also das wirst du nicht los, du. Und ich werde dich dann natürlich zwingen beim zweiten Teil, vielleicht in der gewohnten Besetzung, gucken wir dann mal, ob Elias und seine Schwester auch wieder Bock haben.
Also, bevor wir jetzt mal zum Fazit kommen, eine Frage noch. Ich habe ja gesagt, dass der Cracker jetzt an Resident Evil arbeitet und das soll ja schon nächstes Jahr im Herbst rauskommen. Das heißt, der wird vermutlich bald schon anfangen zu drehen. Und Resident Evil als Spiel lasse ich mir gern gefallen. Als Filme fand ich die Paul W. Anderson furchtbar. Also wirklich für mich ist das Kernschrott. Dieses Welcome to Raccoon City fand ich gar nicht mal so verkehrt, aber auch nicht, dass ich sage, das muss man gucken. Aber ich bin jetzt halt echt gespannt, weil nach Barbarian und Weapons ist Resident Evil, weiß ich nicht, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber ich habe schon Bock drauf. Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, wird natürlich geguckt, auch wenn ich die vorigen, also ich muss ja sagen, ich hatte Extinction, den dritten Resident Evil, relativ gut in Erinnerung. Als ich nochmal geguckt habe, war es dann nicht so gut. Afterlife, das ist der vierte, der so übertrieben ist mit seinen Slow-Mos, das hat irgendwie schon Reiz. Aber ich muss sagen, ich hätte Zack Gregor viel lieber in der Evil Dead-Reihe.
Oh ja.
Weil ich finde, die neuen Filme, die haben alle was Eigenes, was Interessantes. Und das wird jetzt sehr spannend, dass der Regisseur von Vermin oder Spiders oder hat noch irgendwie einen anderen.
Und der eine von Last Stop in Yuma County, der macht den auch nur einen, stimmt, ja.
Ah, okay. Also
klug geschissen.
Das fände ich interessanter. Mhm. Weil Zack Gregor kann mit Humor umgehen, kann mit Gewalt umgehen und kann inszenieren. Und das hätte ich bei Evil Dead, glaube ich, gesehen. Ich fände es auch funny, also ich meine, Nightmare on Elm Street hat mit Freddy auch immer irgendwie so ein sowas Cheesiges.
Und das würde ja auch passen, also Freddy würde passen, weil die Traumsequenzen sehr deutlich von Nightmare on Elm Street inspiriert worden sind, auf jeden Fall. Und Evil Dead, muss ich sagen, das ist eigentlich wirklich eine Punktlandung. Also vor allem, weil es ja auch von Warner oder New Line Cinema ist, genau wie Weapons. Also ja, schon geil. Also ey, ein Evil-Dead-Film von Zack Gregor wäre, glaube ich, echt eine Bombe. Johannes, du bist manchmal, machst du mir Angst. Also wirklich.
Warum arbeite ich noch nicht für Warner? Meldet euch bitte. Ich möchte gern viel bezahlt werden um für solche Ideen. Ansonsten, ich glaube, man kann einfach ganz stumpf erstmal sagen, bevor wir zum Fazit kommen, egal was Zack Greger jetzt macht, wir sind erstmal gespannt.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, dann fange ich einfach an, weil du bist, glaube ich, nochmal begeisterter als
ja,
ich.
Ja.
Genau, Weapons ist ein ambitionierter Horrorfilm, was aktuell sehr schön ist. Das ist ein Film, der, ja, also ich finde, man kann den auch mit Sinners vergleichen. Ich bin mal gespannt, wie finanziell erfolgreich der wird. Das ist ein interessanter Horrorfilm, der, glaube ich, nicht mit allem aufgeht, der vielleicht auch so ein bisschen zu viel will und am Ende das nicht abliefert. Aber warum muss er ja vielleicht auch nicht? Der Leute vor den Kopf stoßen wird, der zum Glück nicht zu arthousy und irgendwie gediegen und anspruchsvoll ist, sondern auch uns einfache Filmfans, die nicht Mubi gucken.
Ein Film fürs Volk.
Oh Gott, oh Gott. Eieiei.
Für die Gemeinde.
Da distanziere ich. Nee. Da sage ich jetzt einfach gar nichts mehr zu, sondern du hast dich da jetzt reingeritten, du musst jetzt rauskommen, indem du dein Fazit sagst.
Ich habe mich heute schon so unsympathisch gemacht bei allen, deswegen gleich mir was drei auch. Also erstens, Nazis sind scheiße, das sei gesagt. Und für mich war Weapons einer dieser Filme, das sind Filme, für die gehe ich ins Kino. Der hat mich beeindruckt von der Inszenierung. Der hat mich beeindruckt, weil er bei mir Schmunzeln und Schauer ausgelöst hat und teilweise in einer Schlagzeile, fand ich echt beachtlich. Famoser Film. Ich mochte das Märchenhafte. Ich mochte, dass der zeitgleich arthausig ist, aber auch campy. Johannes hat es schön gesagt, der traut sich auch einfach mal oder hat auch die Eier zu sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt einfach mal Spaß am Exzess und an der Absurdität. Der hat mich irritiert, der hat mich amüsiert, der hat mich erschrocken, der hat so viel bei mir ausgelöst, deswegen bin ich sehr dankbar, dass es diesen Film gibt. Ich bin sehr dankbar, dass ich im Kino geguckt habe. Ich würde euch empfehlen, das auch zu tun. Und ich muss wirklich sagen, das Horror-Kino-Jahr war bislang saustark. Ich fand Monkey fand ich toll, 20 Years Later fand ich toll, Together fand ich toll, Sinners fand ich toll, Ugly Stepsister fand ich toll, und jetzt halt Weapons. Und wenn ich so diese Filme so durchgehe, würde ich aktuell sogar Weapons bei mir auf die Horror einsetzen. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Wochen ist, weil ich auf jeden Fall diesen Film mir nochmal angucken möchte im Kino. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er bei mir bei der Zweitsichtung sinken wird. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er gleich bleibt. Deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung. Es ist kein Film für jedermann, aber das ist halt so gut, weil wenn ihr einen Film haben wollt, der für jedermann ist, dann guckt euch die Netflix- und Prime-Produktion an. So. Jetzt habe ich mich auch noch bei den Streaming-Diensten unbeliebt gemacht. Sei es drum. Weapons, geiler Film, hat mir gefallen. Mehr davon. Dankeschön.
Wunderbest. Mehr davon. Mehr von unserem Podcast bekommt ihr auch in so vielen kommenden, aber auch vergangenen Besprechungen beim Telestammtisch. Also, abonniert den Podcast, like den Podcast, kommentiert den Podcast, damit es ewig so weitergeht mit dem Telestammtisch. Guckt auf unserer Website vorbei, guckt auf unserem Discord-Server vorbei, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Letterboxd-Account und zu. Was findet man bei deinem Link?
Meistens ein Verweis oder eine Weiterleitung zu irgendeiner tschechischen Pornoseite. Ich muss ja auch Geld verdienen. Glaubt ihr, mit einem Podcast wird man reich? Also bitte.
Das wäre schön. Gebt uns Geld für diesen Podcast. Das wäre auch eine Möglichkeit. Habe ich auch kein Problem mit. Weil sonst schnappt sich du vielleicht eine Weapon.
Leute, der arme Johannes, ja, der ist urlaubsreif, aber der kann sich nur eine Woche Lanzarote leisten. Das ist ja auch, also muss man mal ganz klar sagen und offenlegen, ja. Der arme Kerl, der hätte so gerne 3 Wochen Lanzarote, aber es hat nur für eine Woche gereicht. Also bitte, unterstützt uns. Wenn ich mit Geld, damit Kommentare und Likes. So.
Ich distanziere mich von Lanzarote, da war ich noch nie. Ich bin natürlich schön, ich bleibe in Ostfriesland und fahre nach Langeoog. Ist bestimmt
schön. Ja, gut, Langeoog ist ja das Lanzarote des kleinen Mannes, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ach ja, schön. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch irritiert vor den Kopf gestoßen und seid mit dem Finale von diesem Podcast nicht ganz so zufrieden, oder umso zufriedener. Wir sind's auf jeden Fall und blicken gespannt auf die nächsten Monate, welche Horrorfilme uns vielleicht noch so erwarten, die interessanter sind als der nächste Blumhouse-Film. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tretet nicht über die weiße Linie. Tschüss.
Ciao.